Wenn ich heute Partner in einer mittelständischen Kanzlei wäre, würde ich sagen, hier, wir müssen da investieren und aggressiv in den Markt gehen, weil wir können den Großen echt die Projekte wegnehmen. Also ich kann auch offen sein, die Learnings haben wir hart erfahren müssen, mit dreiviertel Jahr fast an einem Produkt zu arbeiten, was am Ende kein Mensch interessiert hat.
Willkommen bei Skin in the Game, dem Podcast über echte Transformation und vor allem die Menschen dahinter. Ich bin Roger Gottmann. Wie baut man als ehemaliger Großkanzleipartner ein KI-Legal-Tech, das komplexe Rechtsprozesse sicher und verständlich abbildet? Wie übersetzt man 12 Jahre Erfahrung im Banken- und Aufsichtsrecht in eine No-Code-Plattform? Darüber spreche ich mit Pascal de Prima, Jurist, Co-Founder und CEO von Lexemo in der neuen Folge von Skin in the Game. Echte Einblicke statt Hochglanz-Stories, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Der Markt. Pascal, du warst mal Volljurist oder bist ja faktisch immer noch. Ja. Jetzt Legal Tech CEO. Ich bin quasi ein nischiger Steuerexperte, mache jetzt Tech. Wenn wir uns beiden Märkte zusammenwerfen, also quasi Rechtsberatung, Steuerberatung, ich weiß nicht, ob du da konkrete Zahlen hast. Ich bin mal so auf konservativ 50 Milliarden gekommen. Wenn ich es ein bisschen ambitionierter rechne, so vielleicht für ein paar Investoren, komme ich da auf 100 Milliarden Euro Gesamtvolumen für den Markt. Wenn ich mir aber den Markt anschaue und gucke, was für Player, was für Tech-Player da unterwegs sind, ist das Ganze noch sehr granular, oder?
Super. Also das, ich meine,
Warum haben wir uns noch nicht mehr von diesem Kuchen geholt? Frage ich dich, oder mich auch selber.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zumindest in dem typischen Legal-Tech-Markt, glaube ich, liegt es auch so ein bisschen an der, sag ich mal, dem mangelnden Innovationsspeed, die Kanzleien zumindest in den vergangenen Jahren hatten, Kanzleien und Rechtsabteilungen. Die bauen halt die ganzen Ressourcen erst so langsam auf und wir sehen das auch, viele Kanzleien machen das, bauen irgendwelche Tech-Teams zusammen, die das dann machen, aber es ist in der Partnerschaft noch nicht komplett flächendeckend angekommen. Und das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch an der Struktur von den Kanzleien, dass halt über diese partnerschaftlichen Strukturen mit den Entscheidungsfindungen, da hilft manchmal das Vergütungsmodell, was die Kanzleien haben, nicht. Weil wenn ich jetzt Partner bin, keine Ahnung, mit Mitte 50 und ein junger Partner kommt und sagt, hier, wir müssen jetzt Geld investieren, dann merkt er es halt heute in seinen Ausschüttungen und den interessiert es halt nicht zwingend, was in 3-4 Jahren dann sozusagen passiert, weil er dann vielleicht gar nicht mehr da ist.
Ja, also das sehe ich auch, ne? Also ich meine, so ein klassisches Kanzleimodell, ist ja vollkommen egal, ob wir jetzt über Rechtsberatung oder Steuerberatung reden, funktioniert das so, du machst da eine aufwendige Prüfung über zig Jahre, dann klebst du irgendwann so ein Messingschild an die Tür und verdienst ab Tag 1 Geld, ne? Und bist auch wahrscheinlich ab Tag 1 mehr oder weniger profitabel. Ja. Und wenn du jetzt, sag ich mal, in Technologie investieren musst, klar, du musst in Vorleistung gehen und vor allem du musst auch, glaube ich, deine Leute mitnehmen. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch die größte Herausforderung.
Total. Also und es ist ja, ich sage das immer, wenn wir solche Workshops machen bei Rechtsabteilungen, Kanzleien, sage ich immer, naja, wir Anwälte ist jetzt das Thema Try and Error und irgendwelches Testing und irgendwelches, lass uns mal ausprobieren, ist es ja nicht in die Wiege gelegt. Also ja. Das ist ja, als Anwalt bin ich ja erstmal, wenn was Neues kommt und es nicht so ganz klar ist, erstmal ein Risiko. Und das muss halt auch ein bisschen in die Köpfe rein, so ein bisschen diese mehr Risikofreundlichkeit, mehr Dinge ausprobieren, ja, einfach mal machen. Das ist wichtig. Vor allem, glaube ich, haben viele Kanzleien und auch Rechtsabteilung ist noch ein bisschen ein anderes Thema, weil die anders motiviert sind, aber viele Kanzleien fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, dass sie mit Technologie nicht nur Produktivität effizienter gestalten können, sondern aber auch eigene neue Produkte entwickeln, also eigene neue Umsätze zu generieren. Und das sehen wir gerade, das kommt so langsam, aber da ist noch viel Luft. Ja. Und ich glaube, wenn das mal nochmal angeschoben wird, dann sehen wir ganz andere Zahlen.
Aber ich meine, ganz ehrlich, wir können ja nicht darauf warten, bis da irgendwann so ein Mindshift irgendwie einsetzt. Ne? Also müssen wir uns da nicht auch ein bisschen selber an die Nase fassen? Also du für Legal Tech, ich so ein bisschen für Tech, weil ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Bubble. Ich sehe viele so granulare Lösungen, wo dann die Founder sagen, wir fokussieren uns auf das eine Problem. Wir wissen, das ist kein Multimilliardenmarkt. Aber das lösen wir jetzt und sind froh, wenn wir da ein bisschen Umsatz machen und dann vielleicht in 5 Jahren den Exit machen, wo ich sage, okay, also wenn ich mit dem Mindset in den Markt gehe, klar, was soll da passieren? Dann bin ich immer das kleine Tool, was der Steuerberater, der Rechtsanwalt vielleicht mal nutzt oder auch nicht nutzt. Ne? Also wenn er es dann noch selber machen kann.
Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil wir versuchen das mit unserem Tool genau sowas zu entwickeln, dass du ein Tool hast, wo du viele, viele Dinge bauen kannst. Gar nicht so super nischig für eine spezielle Lösung. Und das ist aber Fluch und Segen zugleich. Weil auf der einen Seite haben wir total unterschiedliche Use Cases bei Kunden. Wenn mich aber einer fragt, was genau kann man mit eurem Tool machen, dann muss ich halt sagen, alles. Alles nicht, aber es ist extrem viel. Ja. Und das ist ein Thema, wo dann auch die Fantasie bei unseren Kunden geweckt werden muss, weil die kennen ihre Prozesse, ihre Use Case natürlich viel, viel besser als wir.
Ja.
Und ich glaube halt, dass es einfacher ist zu erklären mit einem ganz, ganz spitzen Use Case ein bestimmtes Tool.
Klar.
Und also wir hatten jetzt gerade einen Kunden onboardet, der hat sich für unser Tool entschieden und wollte eigentlich ein wirklich spitzes Use Case KYC-Produkt einkaufen. Hat dann irgendwie gemerkt, das kann ich ja mit denen auch bauen, mit der ähnlichen Funktionalität, habe aber natürlich viel mehr Flexibilität, weil ich mich sozusagen den Prozess so anpassen kann, weil es halt so ein No-Code-Tool ist und habe halt viel mehr Möglichkeiten. Es gibt aber natürlich trotzdem viele, und das macht ja auch für viele Sinn zu sagen, ja, Moment, aber ich will ein ganz spitzes Tool für genau diesen Use Case. Ich will gar nicht diesen Effort haben, dass ich mir jetzt noch irgendwas bauen muss.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, es hat beides in jedem Fall seine Daseinsberechtigung, und es hängt immer so ein bisschen auch von der Matureness der jeweiligen Anwender ab.
Ja. Das Ziel von jeder Tech-Lösung ist ja, sich möglichst tief in die Unternehmensprozesse einzugraben. Ne? Du willst ja Wertschöpfung machen, du willst ja jedes Jahr, sag mal, neue Features rauswerfen, ne? und dich tiefer eingraben. Da muss ich aber sagen, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, und ich bin jetzt ungefähr so gut 10 Jahre an dieser Schnittstelle, ne? So Steuern und Tech. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass aus meiner Sicht so Steuerrechtler sehr problemorientiert denken. Ne? Die denken nicht prozessorientiert. Das lernen die auch nicht. Ne? Also wenn du mal so eine Prüfung anguckst, ist ja bei euch Vorjuristen eher ähnlich. Ne? Ihr kriegt da irgendwie so einen Sachverhalt auf den Tisch, ein Problem, das wird dann gelöst. So, und das war's dann. Aber wie man daraus, glaube ich, so einen Prozess baut, wie man vielleicht auch Dinge dann standardisiert, das merke ich immer wieder. Ich bin ja auch als Referent in der Steuerwelt unterwegs. Das ist eine vollkommen andere Denke. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine große Hürde und eine große Blockade. Kannst du das auf deine Steuerwelt, auf deine Rechtswelt übertragen?
Ja, total. Der Vorteil in der Rechtswelt ist, dass wir immer noch dieses Legal Operations Thema haben, die ja genau in den Prozessen denken.
Ja.
Und die Rechtsabteilung in Unternehmen, da ist mittlerweile immer jemand da, der so diese Legal Operations Brille aufhat und in den Prozessen denkt. In den Kanzleien wird es immer mehr. Und witzigerweise in so kleinen, mittleren Kanzleien haben wir oft schon erlebt, wenn es darum geht, Use Cases zu identifizieren und auch in diesen Prozessen zu denken, dass wir dann die Assistenzen einfach mit dazu nehmen.
Absolut.
Weil die sind, die wissen es doch am besten. Und ganz ehrlich, manchmal setze ich mich mit 2 Assistenzen hin und nach einer halben Stunde Session, und wir haben direkt 5 Use Cases und alle gehen happy raus. Der Partner hat keine Ahnung, über was wir gesprochen haben. Ja.
Ja.
Aber das ist direkt eine Effizienzsteigerung. Und das ist halt immer, noch so ein bisschen getrennt in den Kanzleien. Ne?
Ja, also das Learning haben wir definitiv aufgemacht. Ne? Wir haben die ersten Jahre immer so die Partnerebene angesprochen. Klar, die treffen am Ende des Tages die Entscheidung. Die bezahlen den ganzen Spaß, mal in Anführungszeichen gesagt. Aber damit arbeiten, ne, das macht ja nicht der Partner selber in der Regel. Das heißt, genau, dieses operative Wissen, dieses Prozesswissen, auch das Wissen, sage ich mal, wie man sich noch tiefer reingraben kann, das liegt auf der Assistentenebene. Problem ist halt nur, man kriegt sie, also zumindest sehe ich das, nicht so wirklich gut adressiert in der Breite. Ne? Also das ist, glaube ich, so die Herausforderung, dann wieder das Wissen wieder auf die Partnerebene zu bringen.
Ja, am Ende geht es darum, wahrscheinlich, so versuchen wir es zumindest immer wieder, den Partner da einfach das shiny Endprodukt zu zeigen.
Ja. Ja,
also, dass man auf der Umsetzungsebene, sag ich mal, ein Use Case identifiziert. So haben wir es immer in so einer Proof-of-Concept-Phase, und dann kriegt der Partner das shiny Produkt, und dann muss der aber auch eine gewisse Fantasie haben. Also, dass wenn natürlich der Partner nicht, aber da muss man fairerweise sagen, die meisten zumindest mit denen wir reden, haben natürlich die Fantasie, sonst würden die ja uns auch gar nicht anfragen, müssen wir auch ehrlicherweise sein. Aber es gibt natürlich immer noch die klassischen Anwälte, die sagen, also gerade wenn es so um das Thema künstliche Intelligenz geht, also meine Tätigkeit, also da kann das nicht helfen, was natürlich Quatsch ist, ja.
Ja, ich glaube, das ist der absolute Klassiker. Ne? Also ich merke es auch in meiner Steuerwelt. Und jetzt sind wir natürlich gerade so in diesem Gartner-Cycle. Ne? Wir sind hinter dem Hype. Jetzt merken die Leute, ne? Also klar, wir sind noch nicht bei 100%, was natürlich dann wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker ist. Und ich glaube, das ist gerade für uns, also ich kann für mich sprechen, wahrscheinlich auch für dich, auch gerade eine kritische Phase, oder? Also jetzt das Momentum aufrechtzuerhalten und sagen, ja, KI ist noch nicht bei 100%. Da war die Erwartungshaltung sicherlich die letzten Jahre vielleicht irgendwo zu hoch. Wir sind in einem Lernprozess. Aber gib das um Gottes Willen nicht auf, ne? Verlass diesen Pfad nicht. Merkst du das auch gerade?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich eher da das positiv sehe, dass die weit überwiegende Mehrzahl unserer Kunden auch dieses Gefühl dafür hat, dass in die 100% ist natürlich utopisch. Ich sage denen auch immer, zeig mir einen Anwalt, der 100% leistet. Also das gibt's ja auch nicht. Ja. Und da sehe ich das schon. Aber ja, wir sind noch am Anfang. Im Moment ist gerade so dieser Cycle, und man sieht das bei den Produkten im Legal Tech-Bereich auch ganz, ganz cool. Nahezu jede Kanzlei hat oder überlegt, so diese Chatbot-Lösungen zu machen, die super low-hanging fruit sind, einfach zu verstehen. Problem, was die Tools, zumindest was man so aus den Kanzleien hört, ist die Adoption Rate, also wie viel nutzen es dann auch wirklich. Aber jeder weiß halt, wie ein Chatbot funktioniert. Jeder kennt ChatGPT und Konsorten, und das ist natürlich die einfachste Nummer, um Effizienzsteigerung auf Single-Anwaltsebene zu machen. Was für mich viel spannender ist das Thema Prozesse, Workflows, richtige digitale Produkte, die an den Mandanten gehen, wo ich sozusagen auch End-to-End-Prozesse da automatisieren kann. Und da sind wir noch so ein bisschen, also wir sind da nachgelagert, weil das natürlich die Komplexität noch ein bisschen höher ist. Aber ich finde es total wichtig, auch diese Chatbot-Produkte, weil die auch dem Anwalt und der Anwältin das Verständnis geben, wie so ein Kram, also wie so ein Kram, sage ich, wie so KI funktioniert, ja.
Wäre das eigentlich nicht jetzt der ideale Zeitpunkt, um Kanzleien, sei es jetzt Rechtsanwaltskanzleien oder Steuerkanzleien, auf der grünen Wiese neu zu bauen? Also ich meine, ich sehe es in meiner Steuerwelt, da kommen gerade hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Euro über Private Equity in die Branche rein. Und wenn ich dann sehe, was die mit der Kohle machen, das wirkt, sag ich mal, immer so ein bisschen fantasielos. Ne? Also klar, da werden so HR-Prozesse zentralisiert, da wird so ein bisschen das Marketing, der Vertrieb zentralisiert. Aber dass man sich mal hinsetzt und sagt, wir bauen jetzt, sagen wir, alle Prozesse komplett auf der grünen Wiese neu, wir überlegen, welche Mandanten das anspricht, welche Leute wir dafür brauchen. Gut, ich meine, Private Equity ist per se nicht disruptiv, aber ich hätte offen gestanden Bock, sowas zu machen, aber ich sehe es offen gestanden nicht und ich frage mich, warum.
Super spannend, also diese im Legal Tech, diese AI-Native sozusagen Kanzlei, das ist wahrscheinlich im Moment der meistgehypte Thema. Ich sehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt.
Das ist eine Frage der Risikobereitschaft. Ich meine, darüber haben wir ja gerade gesprochen.
Vielleicht. Ich glaube immer noch, dass es ein Problem ist, auch was die Vergütungsmodelle angeht.
Okay, ja.
Weil, weißt du, am Ende, wenn ich halt meinem Mandanten gegenüber Stunden abrechne, dann ist natürlich die Frage, wenn ich das Ganze end-to-end automatisiere, was rechne ich dann ab?
Ja, also vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, ne, die Vergütungsmodelle in der Steuer- und in der Rechtsanwaltswelt nicht bewusst sind. Das Grundmodell ist quasi Zeit gegen Geld. Ne? Also ich schulde zum Beispiel auch als Steuerberater ja nicht meinen Erfolg, sondern ich schulde quasi meinen Stundeneinsatz. Ne? Das kann man quasi auf die Welt der Rechtsanwälte übertragen.
Genau. Also die Realität ist natürlich schon, dass ich, also auch als ich Partner war mit meinen Mandanten, irgendwelche Caps, sogenannte Caps vereinbart hatte, also Fixbeträge, aber intern war natürlich immer das Thema Zeit ein absoluter oder der entscheidende Maßstab für den sozusagen den finanziellen Erfolg eines Anwalts. Und das
die,
muss
die,
ich,
die sogenannte Chargeable Hour.
Ja, ne? Genau. Und da gibt es ja spannende Diskussionen. Also es gibt ja auch Tool-Anbieter, sehr erfolgreiche Tool-Anbieter, die sagen, die Billable Hour, also die Chargeable Hour, dass das ein Konzept ist, was bleibt. Ich bin da eher skeptisch, Und ich finde es aber auch nicht schlimm. Also ich finde es, den Erfolg zu schulden und dem Erfolg ein Preisschild dran zu machen, finde ich deutlich fairer, als dem Mandanten zu erklären, ja, aber da brauchte ich jetzt irgendwie 5 Stunden und dafür brauchte ich jetzt 10 und dafür brauche ich jetzt 15.
Ja.
Das ist für den, der Mandant kann es ja auch nicht beurteilen, warum brauche ich jetzt 5 und warum brauche ich jetzt 10.
Ja, und ich hab so ein, zwei Erklärungen, da müssen wir aufpassen, dass sie nicht so in diese Küchenpsychologie-Ecke abwandern. Ich kann auch wieder nur von meiner Steuerwelt sprechen. Was ich halt merke, ist, so ein klassischer Steuerberater, der sieht sich ja nicht so als so Unternehmer. Sondern was ich häufig so gespiegelt bekomme, heißt auch, ja, wir sind ja auch ein Organ der Rechtspflege. Ne? Unsere Aufgabe ist ja auch sicherzustellen, und wir haben ja unter anderem auch vorhin über Hanno Berger gesprochen, ne? Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das Recht auch gleichmäßig angewendet wird, dass der Gesetzgeber da nicht Kapriolen schlägt, sondern dass wir den auch so ein bisschen in Zaum halten. Das ist immer so das Selbstbild, gerade auf dieser Kammerebene. Ne? Und das ist sicherlich auch so ein gewisser Blocker dann.
Ja, total. Wobei ich sagen muss, also aus meiner Großkanzleizeit, da war natürlich schon der Dienstleistungsgedanke weit überwiegend. Okay. Also ja. Da war das der Gedanke, ich bin Organ der Rechtspflege, beim einen oder anderen sicher vorhanden, aber die Großkanzleien funktionieren klassischer Dienstleistungsgedanke. Ja. Und da bin ich natürlich auch, was braucht der Mandant? Und der Mandant ist sozusagen König. Und wenn der die und die Schleife braucht, dann bauen wir ihm die dran. Ja. Also das finde ich, das war schon immer ganz, ganz gut und hat auch in meiner Zeit, wenn ich sie zurückblickend betrachte, immer so die super erfolgreichen Partnern von den mittelerfolgreichen und nicht so erfolgreichen unterschieden, dass die super erfolgreichen diesen Dienstleistungsgedanken wirklich top, top, top Level hatten. Und die mittleren, hatten immer ein extrem hohes Expertenwissen, wo du wirklich, du konntest hingehen mit den super speziellen Problemen. Die waren aber, wie du es beschrieben hast, nicht so unternehmerisch, und es soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, sondern die waren halt einfach extreme Experten und auch wirklich wichtig und essentiell für den Prozess. Aber die client-facing, super erfolgreichen Partner, die haben halt immer mehr diesen gesamten Dienstleistungsansatz gehabt. Also das fand ich eigentlich immer ganz spannend, wenn ich es gerade so überlege.
Nehmen wir mal an, wir überwinden jetzt so die nächsten Jahre und die Blockaden, sowohl die mentalen als auch vielleicht so die vergütungsrechtlichen. Wie würde aus deiner Sicht so eine Kanzlei der Zukunft aussehen? Ich durfte vor kurzem mal, das war ganz spannend, das war erst vor wenigen Tagen, durfte ich quasi so eine auf der grünen Wiese neu gebauten Kanzlei über die Schultern schauen. Sehr illustrer Gründer, ehemaliger Big Five Partner, ich hoffe, ich kriege seinen Titel zusammen, Prinz Franz von zu Hohenlohe, ich glaube Ex-WTS-Partner, hat mit ein paar anderen Partnern The Makery gebaut. Und zwar ist das eine Steuerberatung, die zumindest Stand heute komplett ohne Associates auskommt, weil die quasi so eine modulare KI-Plattform gebaut haben. Es gibt zum Beispiel ein Modul Unternehmensbewertung. Ne? Unternehmensbewertung ist viel so Groundwork. Ne? Du musst so Vergleichsunternehmensanalysen fahren, und das machen die mittlerweile schon komplett KI-basiert. Ne? Also das, was ein Associate früher über Tage, über Wochen gemacht hat, diese ganzen Daten zusammentragen, zu schauen, passt dieses Vergleichsunternehmen auch zu dem Unternehmen, was ich da bewerten will, das macht die KI innerhalb von einer halben Stunde. Und das heißt, die kommt komplett ohne diesen Unterbau aus. Glaubst du, das ist die Zukunft, dass wir dann nur noch so irgendwie so Partnerebene haben, gar nichts mehr drunter?
Ich befürchte, ja. Also das ist, also zumindest wird es immer schwieriger, in diese Ausbildung zu kommen. Ja. Also als junger Anwalt, wer bringt mir jetzt noch was bei? Und wir machen auch ab und zu Veranstaltungen an den Unis. Und wenn man so es gab mal, glaube ich, von Goldman Sachs eine Studie, die irgendwie gesagt haben, dass 40% der juristischen Tätigkeiten komplett automatisiert werden können und die anderen 60% durch KI assistiert werden. Mhm. Das heißt, du hast 100% auf Impact von KI auf jeden Task. Aber ich glaube, dass die jungen Anwältinnen und Anwälte schon noch sehr gute Chancen haben, wenn sie sich mit dem Thema KI komplett auseinandersetzen. Und dann wird es eher nochmal disruptiv, weil ich glaube, mit dem Ansatz, den du beschrieben hast, können halt auch viele kleinere Kanzleien auf einmal Mandate machen, ja, die vorher nur die Großen konnten.
Ja.
Und das ist halt für die kleineren und mittleren Kanzleien ist das eine Riesenchance. Also wenn ich heute Partner einer mittelständischen Kanzlei wäre, würde ich sagen, hier, wir müssen da investieren und aggressiv in den Markt gehen, weil wir können den Großen echt die Projekte wegnehmen.
Ich meine, das ist das absolut Spannende. Ne? Ich meine, so diese Sprachmodelle ist ja mittlerweile eine Commodity. Ist ja frei verfügbar, kriege ich für kleines Geld. Und egal, welches Modell da gerade vorne liegt, übrigens die Mickery Boys, die lassen zum Beispiel im Hintergrund so 3-4 Modelle parallel laufen, ne? Um sich gegenseitig zu überprüfen. Insofern bin ich bei dir. Ne? Also wenn ich diese Technologie relativ preiswert einkaufen kann, ich meine, worauf kommt es dann noch an? Was brauche ich dann noch? Ich glaube, was ich sehe, klar, ich brauche dieses Domainwissen. Das wird mir keiner nehmen. Klar, ich brauch die Daten. Ne? Ohne Daten funktioniert es nicht. Und dann brauche ich auch diese Prozessdenke. Wie integriere ich eben das Ganze? Und der Rest ist vielleicht noch so ein bisschen, ich nenne es manchmal so salopp, eben auch Marketing. Ne? Also wie mache ich mich noch sichtbar da draußen in dieser Welt, wo quasi über alles so eine Art KI leer legt. Ne? Wie werde ich noch sichtbar? Wie werde ich noch wahrgenommen? Also das würde ich zumindest so für meine Steuerwelt beschreiben.
Wobei ich schon finde, dass das im Legal-Bereich das Domänewissen schon nochmal extrem wichtig ist. Also weil, ich meine, ganz abgesehen vom Thema Halluzinationen und dass natürlich KI auch einen Review-Prozess, diese Human in the Loop brauche, ist ja selbst wenn ich so einen KI-Agent baue, der bestimmte Tasks übernimmt, dann muss derjenige, der den baut und promptet und macht, der muss natürlich schon wissen, was da passiert. Da finde ich, da wird es sicherlich noch Unterschiede geben, auch qualitative Unterschiede, weil ich kann das sehen wir auch, wenn unsere Kunden Tools bauen mit KI, da kannst du zwischen Kunde A und Kunde B, die den gleichen Prozess automatisieren, weil mit unserem Tool kann das ein riesiger Unterschied sein von der Qualität vom Output, weil die einen halt deutlich mehr Effort in das Prompting, in das, wie du schon sagst, ne, da baust du halt noch eine Schleife ein, wo noch eine andere KI das verifiziert. Und ich glaube, die Gefahr sehe ich eher, dass so ein bisschen der ein oder andere glaubt, mit so ein bisschen Prompting ist es getan und ich kann jetzt hier alles mit KI anbieten. So einfach ist es natürlich nicht. Ne?
Ja. Also. Jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage, quasi um den Markt zu beleuchten. Ne? Ich meine, wenn wir sagen, so KI als Basistechnologie ist quasi eine Commodity, für jeden verfügbar, das Domänenwissen, das liegt ja per se in den Kanzleien, sei es als Rechtsanwälte oder Steuerberater, haben wir denn zukünftig noch Raum für so neue Unicorns in unserem Bereich? Also wo bleibt das nächste Celonis oder das nächste Personio quasi im Legal Tech und Tech Stack? Wird es das überhaupt noch geben? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon. Also weil es darum auch geht, diese Sprachmodelle in einer bestimmten Form einzusetzen. Und da ist immer noch der große Unterschied, finde ich. Und ich glaube, dass es die Unicorns gibt. Ich würde sogar sagen, die Chance ist heute größer als jemals zuvor, weil es einfach die Akzeptanz auch da ist. Ich meine, ich habe Legal Tech jetzt nicht das Thema KI, aber wir haben vor 5 Jahren angefangen. Das Weltenunterschied auch in der Offenheit. Also ich sage immer, es gibt wahrscheinlich keine spannendere Zeit als Legal Tech oder Tech wahrscheinlich ähnlich. Ne? Wobei ich glaube, Tech Tech war noch ein bisschen früher. Fand ich, hatte ich immer so das Gefühl.
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, die Diskussion ist alt, ne? Vielleicht auch irgendwie so eine Ego-Frage, aber ja, irgendwo sind wir, glaube ich, so fast gleich auf. Ja.
Und aber die Zeit ist jetzt, glaube ich, die beste überhaupt. Und das Coole ist halt, dass wenn man sich die großen Anbieter, Microsoft, OpenAI, und die werden ja, wie du schon sagst, die Commodity der Large Language Modelle werden die anbieten, aber Microsoft wird nie eine Legal-Tech-Lösung anbieten. Das ist für die zu nischig, ja, zu vertikal. Die werden immer das sozusagen das One-Size-Fits-All-Modell haben. Und deswegen, glaube ich, ist das für so vertikale Lösungen die beste Zeit überhaupt.
Und ich meine, was natürlich auch so der Treiber ist, sind die Unternehmensdaten, also die nicht öffentlichen Daten. Faktisch sind ja die großen Sprachmodelle alle mehr oder weniger austrainiert mit den öffentlichen Daten. Also das Internet ist quasi abgesaugt. Jetzt geht es an die Unternehmensdaten. Und ich glaube, wenn du es da schaffst, ne, wirklich dir den Zugang, sag ich mal, zu den Daten zu verschaffen, deine Modelle dahingehend zu trainieren, da sind wir jetzt gerade dran. Wir transformieren quasi Texto gerade von so einem nischigen VAT-Anbieter hin zu einer großen Finance- und Accounting-Plattform. Und da ist natürlich das alles Entscheidende, dass wir möglichst schnell so viel Daten wie möglich bekommen, um unsere Sprachmodelle zu trainieren. Ne? Und das ist, glaube ich, so Die Herausforderung, die ich für mich, für uns persönlich gerade sehe, und ich würde mal behaupten, na, wenn ihr mit eurem Prozessansatz in die Kanzlei geht, ist wahrscheinlich ähnlich.
Wie macht ihr, wenn ich mal eine Frage zurückstelle?
Ja, unbedingt, bitte. Meine,
wie macht ihr das, weil das Thema Trainieren der Modelle ist ja durchaus sehr kostenintensiv. Seid ihr dann, macht ihr ein echtes Trainieren oder ist es dann ein Feintuning, was ihr dann sozusagen basierend auf den Daten macht? Wahrscheinlich ist ein echtes Trainieren wahrscheinlich der Holy Grail, oder?
Ist es definitiv. Natürlich nutzen wir im Hintergrund auch die großen Sprachmodelle und ja, es ist in der Tat irgendwas dazwischen, würde ich behaupten. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, als wir angefangen haben, so mit 50.000 Buchungsdatensätzen, haben wir gemerkt, na, die Ergebnisse, die KI da ausspuckt, die waren irgendwie so 60-70% genau. Ne? Also du denkst, okay, kannst ja fast irgendwie eine Münze werfen. Ne? Also ist das nicht so der Gewinn, bis wir dann gemerkt haben, ja gut, in den Trainingsdaten steckten eben schon Fehler drin. Da fängt das Ganze dann schon an. Ne? Wir dachten, wir werfen einmal da so 50.000 Buchungsdatensätze rein und dann wird das Ganze schon. Das heißt, da musst du nochmal wirklich dich tief eingraben und schauen, was ist da wirklich korrekt und was eben nicht, das wieder rauswerfen. Also es ist schon eine Menge Arbeit, definitiv. Und ich würde sagen, so mit einem Batch von 50.000 extra neuen Rechnungen merkst du schon, dann, dass es sich langsam stetig nach vorne entwickeln. Aber bei 100% sind wir ehrlicherweise auch noch nicht.
Ja, ja, klar.
Und ich sehe es wie du, ne? Also aktuell, ich würde sagen, ist mir schwer, ein Zeitfenster zu nennen, aber die nächsten 2, 3, 4 Jahre ist, glaube ich, der absolute Fokus auf dieses Co-Pilot-Thema. Also die Menschen effizienter zu machen, indem KI sie unterstützt, oder?
Ja, absolut. Und da sind diese klassischen Large-Language-Modelle mit den Chatbots natürlich genau das richtige Tool. Ne? Ist einfach zu nutzen, jeder versteht's. Ja. Aber ich glaube halt, dass das erst der Anfang ist. Ne? Das ist sozusagen die lowest hanging fruit und ich sage immer so schön, hinten kackt die Ente. Ja? Also da, was sozusagen hinten raus kommt dann an Automation, Prozesse, Workflow, ich glaube, da spielt dann für die Wertschöpfungskette, für das Unternehmen und die Kanzlei dann richtig die Musik.
Vielleicht letzte Frage zum Markt, dann würde ich gerne zu dir kommen. Welche Hürde muss aus deiner Sicht das nächste Unicorn im Legal-Tech-Bereich überwinden?
Boah, ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt ein richtiges Unicorn?
Oder willst du nicht verraten? Das ist ja der Punkt, ne? Also so richtig Unicorn nimmt man ja auch nicht wahr, das ist ja der Punkt. Ich frage mich auch, warum, woran liegt das eben? Ne? Also ich bohre da ein bisschen rum jetzt.
In der Vergangenheit, meine ich, war es wirklich die Anzahl der User, also die Skalierbarkeit von einem Tool, die Akzeptanz großflächig. Also dass ich einfach wirklich eine Durchdringung in dem Markt erreichen kann. Das fängt jetzt an. Also die Beispiele Harvey, Legora, Libra, die ganzen Chatbot-basierten Tools, die sind auf dem Weg dahin. Und ich glaube, das ist sozusagen die komplette Durchdringung, dass ich auch als kleine mittelständische Kanzlei mir da eine Subscription hole. Die Frage ist halt mit dem Unicorn-Thema, und da muss man auch ehrlich sein, wie groß ist denn der Legal Markt, Tech-Markt insgesamt. Ne? Du hattest es vorhin gesagt, 50 bis 100 Milliarden, aber ja, wir sind halt, der Legal-Bereich an sich ist in den Unternehmen jetzt nicht immer an dem Top der Wertschöpfungskette, sondern eher als Support, Dienstleistung drin. Und das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, eine Hemmschwelle. Aber was mich mal wirklich, bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob mal einer der ganz großen Tech-Anbieter mal den Markt für sich entdeckt und da mal sagt, so, wir machen jetzt nicht nur die Commodity der Large-Language-Modelle, sondern wir gehen jetzt wirklich ins Eingemachte sozusagen. Aber was ich super spannend fand, OpenAI hatte vor einiger Zeit eine Developer-Konferenz und da haben die Top 30 Entwickler genannt, die meisten Nutzung von deren API haben. Ne? Ja. Und da war ein Legal Tech unter den Top 30. Das fand ich schon ganz interessant.
Aber wahrscheinlich aus den USA und nicht aus Deutschland, oder?
Genau.
Ja, das ist ein bisschen das Dilemma. Ne? Und ich kann das für mein Tech oder in Anführungszeichen mein Tech-Markt in der Tat unterstreichen. Also ja, es liegt, glaube ich, so an der Akzeptanz. Ne? Wir haben im Steuerbereich so einen großen Player, das ist so die DATEV, das ist so die das Backend, und das wirst du auch nicht wegkriegen. Ne? Also, weil da werden seit Jahrzehnten Steuerfachangestellte, Steuerberater drauf geschult, ne? Die sind drauf gebrieft. Also das wird nicht weggehen. Insofern ist so die spannende Frage, ne? Wo ist so deine Daseinsberechtigung links oder rechts daneben oder quasi als KI-Layer on top auf der Data. Ne? Ich glaube, wer das Problem löst, der kann in der Tat aus meiner Sicht im Tech-Stack das nächste Unicorn werden. Und ja, natürlich arbeiten wir dran. Der Mensch. Jetzt interessiert mich aber natürlich, jetzt haben wir viel über den Markt gesprochen, deine persönliche Transformation. Und wir beide haben so einen vergleichbaren Weg. Ne? Du bist Vorjurist, ich bin Steuerexperte. Und irgendwann haben wir dann angefangen, so Tech-Unternehmen zu gründen. Und die Frage ist, was macht das mit einem? Ich kann mal kurz so bei mir aus dem Nähkästchen plaudern. Ich versuche es zumindest so offen wie möglich zu sein. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so in deiner Welt Leute, die haben natürlich diesen Experten, diese Experten-DNA, die wollen alles 110% korrekt machen. Mit dem Ansatz bin ich auch zuerst reingegangen und es ist mir komplett auf die Füße gefallen. Ne? Also ich habe bei uns in der Firma so Exzellenzinitiativen ausgerichtet, wo ich gesagt habe, so unser Produkt muss bei 110% sein, weil die Steuerberater da draußen, die warten auf einen Fehler von uns. Wenn die 100% liefern, liefern wir 110%. Das kannst du mit einer Technologie nicht machen. Das funktioniert nicht. Du brennst alle aus damit. Ja, das war so mein wichtigstes Learning, glaube ich.
Ja, also ähnlich. Ich komme ja, wie gesagt, aus Großkanzleien und da ist natürlich dieser Exzellenzgedanke, Thought Leadership, ja. Ne? Das ist natürlich, das wird einem da mit der Muttermilch sozusagen eingeflößt. Ja. Und das war wirklich mein, für mich das größte Learning in der Gründungsphase war wirklich, dass ich zu lange gebraucht habe, um mir Feedback einzuholen von potenziellen Kunden. Weil für mich aus der Kanzleiperspektive war ich immer klar, Moment mal, bevor ich jetzt zum Mandanten gehe ja. und meine rechtliche Lösung präsentiere, muss ich mir natürlich sicher sein, dass sie stimmt. Weil, also welcher Anwalt geht schon zum Mandant und sagt, also könnte so sein, vielleicht aber auch nicht. Ja, ja. Was hältst du denn davon?
Ja.
Und das ist ja, wenn du eine Technologie machst, ist ja das essentiell, dass diese Feedback-Schleifen zu machen. Und also ich kann auch offen sein, die Learnings haben wir hart erfahren müssen, mit dreiviertel Jahr fast an einem Produkt zu arbeiten, was am Ende kein Mensch interessiert hat. Also, und das war wirklich dieses Thema, dass man zu sehr, wie du es beschrieben hast, diese 110%, das muss super, super, super detailliert, super perfekt sein und dann gehe ich raus. Da bin ich oft zu spät. Mir hat einmal ein Gründer mal gesagt, das fand ich ein gutes Beispiel, der sagt es mir hier, Pascal, wenn du jemals mit einer Präsentation zu einem Kunden gehst für ein Feature, für ein Produkt und die Präsentation ist dir nicht ein bisschen peinlich, dann bist du zu spät.
Ja, also kann ich absolut unterstreichen. Ne? Ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass wir Probleme gesucht haben und dann auch gelöst haben mit wahnsinnig viel Aufwand, die wahrscheinlich 99% der User gar nicht wahrgenommen haben. Ne? Und das ist, glaube ich, so die größte Hürde. Und irgendwann fingen wir dann aber an, genau das zu machen, was du gesagt hast, klar, so Kundenfeedback einzuholen. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr selber gemacht. Dann haben wir so eine Produktabteilung dazwischen geschaltet. Dann gab es wiederum in der Produktabteilung mit den Produktmanagern Leute, die Product Research gemacht haben, weil man das ja lehrbuchmäßig so macht. Ne? So baust du die entsprechende Abteilung auf. Und irgendwann war der Punkt, wo ich dann dachte, Moment mal, was machen wir da eigentlich im Produkt? Ich verstehe das nicht mehr. Ich habe mich dann aber gar nicht mehr so richtig getraut, nachzufragen, weil ich war nicht der Experte. Ich war immer noch der Roger, der Steuer macht. So, ne? Also, und wir haben da, sag ich mal, wirklich herausragende Experten eingestellt, aber ich habe es nicht mehr verstanden, was die gemacht haben. Und da war irgendwo der Punkt, wo ich den Kontakt zum Produkt verloren habe. Und das war fatal. Es war für mich auch überhaupt nicht einfach. Ne? Also ich habe mich da so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt und würde das nicht nochmal zulassen. Seid ihr auch schon so weit oder bist du noch sehr nah dran?
Ich bin da sehr nah dran, okay, und das ist auch für mich essentiell.
Ja.
Also wir haben jetzt gerade eher in dem Geschäftsführungsbereich jemanden eingestellt, der das Thema Sales und Marketing verantwortet, ja. Weil ich will den Kontakt nicht zum Produkt verlieren. Ich bin ja auch ein klassischer User, auch wenn ich natürlich jetzt schon lange raus bin aus dem klassischen Anwaltsgeschäft, aber ich bin ja auch ein potenzieller Kunde. Mhm. Ich bin sehr tech-affin, ja, ein bisschen tech-nerdy, aber trotzdem Kunde. Und da finde ich, will ich den Kontakt nicht verlieren. Also ich teste auch noch neue Feature.
Ja, perfekt.
Also ich würde mal behaupten, es gibt 90% der Features, die bei uns gelauncht werden, habe ich vorher gesehen und getestet. Wir sind jetzt noch nicht so groß. Und auf die große Roadmap, natürlich läuft es sozusagen über mich, aber ich, für mich ist es extrem wichtig, auch wenn jetzt unser die UX-Designerin zusammen mit dem Lead-Developer das sozusagen bauen, die sind ja auch super, ne? Also das ist ja, ich bin ja auch froh, dass ich die habe. Ja? Ja. Aber trotzdem will ich dann nochmal das challengen und dann auch nochmal aus meiner anwaltlichen Sicht das mal auch gegebenenfalls nochmal abändern. Aber umgekehrt, und das finde ich auch wichtig, muss es aber auch funktionieren. Also, dass wenn ich jetzt sozusagen aus einem Gespräch mit einem Kunden komme und wir haben, da ist eine Feature-Idee entwickelt, dann will ich natürlich auch, dass der Entwickler aus seiner Perspektive das sehr kritisch hinterfragen kann, aber auch die UX-Designerin bei uns im Team, dass sie ja sagt, hier, Moment, aber das sieht doch irgendwie, das für den User macht es doch nicht so viel Sinn. Und das ist für mich wichtig. Aber ich glaube, ab einer gewissen Größe, also ist es auch, glaube ich, echt schwierig. Also wir können es noch, also ich kann es noch, weil wir sind jetzt 12 Leute. Ja, das ist ein überschaubares Thema, aber ab einer gewissen Größe wird es, glaube ich, schwierig.
Es wird schwierig, klar, du stellst mehr Leute ein und diese Leute wollen sich auch selber verwirklichen. Ne? Das heißt, sie schaffen sich auch selber ihren Raum. Wenn du dich manchmal fragst, warum Dinge immer langsamer werden, je größer du wirst, dann liegt das auch häufig daran. Aber das meine ich auch gar nicht mit Fingerpointing, ne, auf die Leute, die ich da eingestellt habe, sondern das ist natürlich auch am Ende des Tages meine Verantwortung. Aber das ist so der Grund. Ich weiß noch, wie ich so die ersten Jahre auf so diesen Tech-Bühnen stand und sagte, na, wenn wir einen Feature-Request haben, setzen wir das am nächsten Tag um. Stand ich da mit absolut geschwellter Brust vor den Leuten. Dann waren noch Leute von der Data vom Publikum, die dann nur dachten, wow, krass. Ne? Und jetzt merke ich, ne, wie ich langsam selber in dieses Fahrwasser komme. Das ist, glaube ich, so die große Challenge. Ich habe mal vor kurzem einen Satz oder ein Statement von dem Stripe-Founder gelesen, der gesagt hat, wenn man dir als Founder, als CEO nicht irgendwo mal Micromanagement vorwirft, dann bist du zu weit weg vom Produkt. Und das habe ich mir so ein bisschen mittlerweile auf die Fahne geschrieben. Ich mache mittlerweile auch Vertrieb wieder. Auch das ist nicht ganz einfach, wenn du vorher so ein bisschen über den Ding schwebtest. Und dann setzt du dich jetzt in so eine Live-Demo. Ich weiß nicht, wie ihr Vertrieb macht. Bei uns, wir machen so Live-Demos. Ja, dann ruft der Kunde einen Termin und dann stelle ich dem das vor. Und natürlich hast du manchmal Termine, da kommt derjenige dann nicht. Ne? Warum auch immer, er hat es vergessen oder kein Interesse mehr. Das macht was mit einem. Ne? Sitzt da so als Geschäftsführer, als Founder und dann kommt der Dude einfach nicht. Und dann denkst du, okay, krass.
Ja, kenn ich. Ja. Also die Live-Demos mache ich eigentlich auch weitestgehend alle selbst.
Cool.
Versuch's zumindest gerade. Und das ist auch ganz, ganz spannend in unserem Setup. Also meine Co-Geschäftsführerin, die Maria, die hat keinen juristischen Hintergrund, hat aber schon in einem anderen Legal Tech gearbeitet und hat auch schon in der Kanzlei gearbeitet und hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und die Ergänzung ist natürlich fantastisch, ne? Also weil es gibt natürlich immer noch, wenn wir mit Kanzleien sprechen, hilft's natürlich, wenn sozusagen der ehemalige Partner mit im Call ist, also ich, der sozusagen weiß, okay, ich war in deinen Schuhen, ich weiß, wie es bei euch tickt. Mhm. Aber du ja noch jemanden hast, der aus der betriebswirtschaftlichen Sicht kommt. Und so haben wir so einen Sweet Spot gefunden, dass wir auch je nachdem, was für einen Kunde wir kriegen, das eigentlich auch ganz, ganz gut abbilden können. Ich finde auch die mit den Demos, man lernt halt auch echt viel. Ja? Also deswegen, das finde ich auch nochmal wichtig. Ja?
Ja, absolut. Also ich gehe da auch fast jedes Mal raus, sagen wir, mit so einer neuen Feature-Liste dann, ne? die ich natürlich wieder versucht habe, genau, den Entwickler durchzudrücken. Ne? Die sagen, Moment mal, Roger, wie priorisieren wir das denn jetzt? Ne?
Genau. Die Diskussion haben wir auch. Und dann kriege ich dann immer zu hören, ja, dann müssen wir die Priorisierung ändern. Ich sage, ja, aber können wir das nicht irgendwie zwischen, nein, können wir nicht irgendwie zwischen reinschieben. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, normal.
Aber ich glaube, es braucht halt, und wenn mein Team das jetzt hört, dann die werden mich teeren und federn, aber ich glaube, es braucht halt regelmäßig auch so ein gewisses, ich nenne das manchmal, ich sage das manchmal zu meinem Co-Founder, so ein gewisses Counter-Chaos, dass du einfach reinkommst und Dinge da fragst und einfach mal machst und sicherlich auch mal manchmal die Leute so ein bisschen vor die Nase stößt, ne, weil sie sich schon in ihren Prozessen so eingefunden haben. Also einfach Bewegung reinbringen. Ich meine, nicht so Trump-artig, ne? Der wie so ein Elefant durch den Weltladen der Diplomatie gerade läuft. Das nicht, aber schon so ein bisschen, ne? Also immer dieses Energie reinbringen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, total. Und wenn du das auf eine respektvolle Art machst, also ich habe auch mit unserem Lead-Developer auch Diskussionen manchmal, wo ich sozusagen vorschlage, ja, aber das könnte man doch anders lösen. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Programmieren. Aber er selbst gibt mir auch das Feedback zurück, dass ihm das schon auch hilft, da auch mal gechallenged zu werden.
Ja.
Und manchmal ist es auch so, ja, unser Lead-Developer ist sehr, sehr genau. Und manchmal hilft dem auch einfach, wenn ich sage, hier, das ist vielleicht jetzt nicht so. Also wenn das jetzt nicht passiert, geht jetzt die Welt auch nicht unter. Da wird das Produkt nicht schlechter, weil es fällt eh keinem auf, jetzt mal übertrieben gesagt. Und dann hilft es auch auf der Entwicklerseite, das vielleicht so ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber dieser Austausch muss da sein. Und am Ende, das finde ich ja immer lustig, weil ich wurde am Anfang immer gefragt, was so meine Rolle ist. Und da habe ich am Anfang immer gesagt, na, ich bin so ein bisschen der Übersetzer von der Legal-Welt, ja, die Tech-Welt und so. Ja. Die Realität ist aber, dass zumindest Anwälte und Entwickler eigentlich, ich meine, beide denken extrem logisch, strukturiert. Mich wundert, dass es da eigentlich einen Übersetzer bedarf.
Ja, fairer Punkt. Bei uns hat es das in der Tat gebraucht. Ne? Wir haben Texto zu dritt gegründet, wir hatten Tech-Experten dabei. Und klar, ich war so der Steuerdude, bin's immer noch. Und dann gibt es Herr Christian, der hat quasi in der Tat immer zwischen uns übersetzt. Also hätte ich damals direkt mit meinem Tech-Co-Founder geredet, ich glaube, das wäre nichts geworden. Also ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt. Ob das vielleicht nur, sag ich mal, dieses Fachwissen war, was mir dann fehlte und ihm dann fehlte und es wirklich so einen Dolmetscher brauchte. Oder ob das vielleicht auch so ein bisschen, jetzt kommen wir schon auf diese psychologische Ebene, ich komme halt aus der Steuerwelt und wenn da einer was sagt, gerade so ein Partner oder so ein Leiter Steuern, der ich ja auch war, dann wird das gemacht. Ne?
Genau.
Und dann wird sich da nicht auf eine Diskussion einlassen. Und das hat mich jedes Mal ganz schön mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, das stimmt schon. Aber da haben wir von Anfang an eine super offene Kultur gehabt, ja, dass wir gesagt haben, hier, es gibt nichts, was nicht gechallenged werden kann.
Okay.
Wenn ich mit großen Augen aus dem Demo-Call komme in meiner Feature-Liste und davon überzeugt bin, das ist der Weg zur Weltherrschaft und das Feature und dann ist die Unicorns sicher, dann habe ich auch immer gesagt, ich kann noch so enthusiastisch sein. Jeder hat das Recht zu sagen, hier Pascal, warte mal kurz, ich glaube, das ist Bullshit, weil Punkt 1, 2, 3, 4. Und das war manchmal auch ein bisschen hart, aber das funktioniert ganz gut. Und die Kultur funktioniert intern auch unter den Entwicklern auch manchmal wirklich fundamentale Diskussionen, wo die dann zum Beispiel dann auch mich dann involvieren und sagen, entscheide du. Ich sage, Entschuldigung, also ich habe von dem, was ihr mir jetzt erklärt habt, habe ich 80% gar nicht verstanden. Aber ich finde es cool, dass man diese Streitkultur hat auf einer professionellen Art, dass man sagt, okay, das ist mein Standpunkt. Es hat einen Grund, warum ich das so machen will.
Ja.
Und das ist super. Und auch da bei den Entwicklern, das Lead-Developer und sozusagen, wo auch eine gewisse Art von Vorgesetztenverhältnis ist. Aber die machen das genauso. Und das finde ich extrem wichtig.
Ich muss da mal einen Punkt einhaken, wo den du gerade so beiläufig erwähnt hast, ne, wo da quasi der Developer zu dir sagt, entscheide du und du sagst, ja gut, Moment mal, ich habe gar nicht dieses Fachwissen. Das war für mich, glaube ich, so die größte Challenge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du kommst halt in ein Wachstumsunternehmen rein, wo du für jedes Thema irgendwo nachher am Ende des Tages einen Experten hast, diskutierst mit denen über die Themen und dann sagen die, ja, entscheide du mal und du denkst dir, fuck, du bist auf der Ebene irgendwo ein Dilettant, ne? Also das war für mich, glaube ich, so die größte Herausforderung, da irgendwie auch ein Framework zu finden, damit umzugehen. Also auch nicht den Anspruch zu haben, das 100% fachlich zu verstehen.
Ja, ich glaube, da hilft mir meine anwaltliche Ausbildung so ein bisschen, weil was ich in dem Fall einfach nur gemacht habe, ist mir die Argumente von beiden Seiten angehört, die natürlich gedreht, dem anderen gegeben und sagt, was spricht da dagegen? Und am Ende haben die eigentlich nur moderiert durch mich weiter miteinander diskutiert. Also inhaltlich konnte ich da ja nichts dazu beitragen. Also ehrlich muss man da sein. Aber das, habe ich natürlich als Anwalt gelernt, wenn du in irgendwelchen Verhandlungen bist, machst du ja oftmals genau das. Ne? Du spiegelst die Argumente des anderen, versuchst es irgendwie neu zu verarbeiten. Ja. Und so, finde ich, geht es immer ganz, ganz gut.
Ach, spannend. Und da haben wir, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen quasi Jura und Steuerrecht. Weil im Steuerrecht, ne, da gibt es irgendwo am Ende des Tages irgendwo nur eine Wahrheit. Ne? Und die versucht man dann quasi irgendwo durchzukämpfen, sei es, sag ich mal, unternehmensintern oder halt Finanzamt gegen Steuerkanzlei. Ne? Und,
zwei Anwälte, vier Meinungen. Ne?
Ja, absolut. Und das ist sicherlich, das trage ich immer noch in mir rum. Ne? Ich will am Ende des Tages immer irgendwo Recht behalten. Das ist manchmal nicht unbedingt zielführend. Das muss ich ehrlich sagen. Ja,
das glaube ich auch nicht. Das habe ich, also ich freue mich, wenn das Ganze sozusagen, je mehr es ohne mich läuft,
ja,
desto freudiger bin ich. Manchmal hat man natürlich immer das Gefühl, ohne mich läuft gar nichts, ja, was natürlich nicht stimmt. Ja, das ist ja reines subjektives Gefühl. Aber ich finde das schon extrem wichtig. Du hast ja gesagt, was du auch vorhin gesagt hast, dass du stellst Leute ein, die wollen ihre eigenen Space und ihre eigene Verantwortung. Das will ich ja auch. Also ich finde, das Thema Ownership ist für mich in der Firma das Entscheidendste. Die Kolleginnen und Kollegen müssen das, was sie tun, ownen und verteidigen. Und was ich wirklich hasse, und da kann ich auch manchmal, dann kann ich auch bissig werden, ja, ist, wenn mir irgendjemand was hinrotzt und sagt, so Hauptsache es ist fertig, und ich dann frage, okay, wenn das dein Unternehmen wäre, würdest du das so machen? Ja, nee, auch nicht bei meinem. Ja, also das ist so ein bisschen dieses Thema Ownership, finde ich extrem wichtig.
Ja, also ich habe so einen ähnlichen Trigger-Point, wo ich dann manchmal so tief durchatmen muss und vielleicht bevor abgeschoben, ne? Ich bin kein Fan von so mehrstündigen Meetings. Ne? Ich sag mal so, ab einer Stunde, bitte ladet mich in kein Meeting ein, was länger als eine Stunde geht, weil bin ich irgendwann durch. Und wenn ich dann aber so über gewisse Projekte, über gewisse Vorhaben rede und dann heißt es, ja, Roger, dann müssen wir erstmal noch einen Kickoff machen, dann müssen wir den einladen. Und dann brauchen wir nochmal einen Projektplan, wo ich sage, Leute, lass doch erstmal den ersten Schritt diskutieren. Also das ist, da kommt irgendwie, da bin ich dann nicht so perfektionistisch, sondern ich habe halt gelernt, ne, also irgendwo muss jemand sein, der den ersten Schritt macht. Und wir dürfen uns nicht so in so einer Meetingkultur verlieren. Wir hatten mal eine Zeit lang bei uns in der Firma, gefühlt war mein Kalender, ging von Meeting zu Meeting und der Leute auch. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, woran arbeiten wir eigentlich noch, außer an Meetings?
Ja, das ist bei uns nicht ganz so schlimm, aber wir haben auch manchmal Tage, wo ich dann auch dann nachmittags nochmal einen kurzen Call mit meinem CTO oder mit dem Lead-Developer habe und nochmal frage, hier, wie steht's mit dem Team? Und der Lead-Developer sagt, na gut, ich würde es dann jetzt mal anfangen, mal ein bisschen was zu arbeiten um 16 Uhr. Weil davor war halt alles irgendwelche Calls, die halt umgesetzt werden müssen. Aber die Realität war, die war ja in der Kanzlei genauso. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Associate bei Clifford Chance war, da gab es Phasen, wenn dann sozusagen die Mandanten weniger angerufen haben, so ab 19 Uhr, da hat man angefangen zu arbeiten. Also dann irgendwelche Gutachten geschrieben, wo man dann wirklich Zeit hatte, mal 2-3 Stunden sich um was zu kümmern. Ja, das ist natürlich immer so.
Mittlerweile gibt es ja sogar Unis und mittlerweile wird ja sogar an den Schulen, ich sehe es gerade ich habe 4 Kids und bei meinen Ältesten wird sogar Gründertum, Entrepreneurship an der Schule sogar als Unterrichtsfach eingeführt.
Cool.
Und ja, aber manchmal frage ich mich da auch, mein Zweitältester hatte gerade so ein Career Day und da hat sich eine Uni vorgestellt, die bieten so einen Bachelor an, da bist du an jedem Semester bist du in einem anderen Staat, fängst in Dubai an, gehst weiter nach Ghana, dann geht's in die USA, wo du jedem Semester den Markt kennenlernst und dann mit Gründern redest, wo ich mich manchmal auch frage, bitte dieses Gründerbild, was wir ja auch, sag ich mal, jeden Tag durchleben, wird das nicht irgendwie verklärt, zu einem Abenteuer irgendwie dargestellt? Ich meine, du redest ja auch irgendwie mit vor Studenten.
Ja, aber weißt du, am Ende, es ist Abenteuer. Ja,
absolut.
So, und die Frage ist halt nur, ist es ein glorifiziertes Abenteuer? Oder ist halt in einem Abenteuer, da geht dir halt auch mal der Arsch auf Grundeis. Ja? Also das ist, und das ist die Realität. Also ich finde auch, es ist überhaupt keine Schande, wenn jemand sagt, gründen, geh mir weg damit. Ja? Also, weil das ist was mich auch schon gechallenged hat. Weil du kommst aus so einer Großkanzlei-Welt, ich meine, da weißt du im Zweifel schon jeden Tag, was die nächsten 4 Wochen passiert. Ja, jetzt vielleicht von den Mandaten nicht unbedingt, aber der Alltag ist relativ klar. Du hast einen Experten für jedes. Das machen wir uns nichts vor. Als Partner in einer Großkanzlei ist mein unternehmerisches Risiko ist gen Null. Ja, das meine ehemaligen Kollegen werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es ist so. Und als Gründer bist du halt komplett dafür verantwortlich und man lebt diesen Rollercoaster halt komplett durch. Und das ist das Einzige, was mich extrem gechallenged hat, ist diese, dass du, ich sage immer, morgens denke ich die Weltherrschaft.
Ja.
Das ist total genial. Ja. Das Produkt ist genau, wir sind jetzt, ist genau der richtige Zeitpunkt. Das ist eigentlich muss ich nur sitzen bleiben und warten. Ja. Und wirklich 30 Minuten später fangen die Zweifel an. Puh, machen wir es richtig? Was machen unsere Mitbewerber? Jetzt in unserem Fall immer meine Frage. Wir haben uns bewusst entschieden, über das Bootstrappen, Bootstrap zu machen. Sag ich, was machen wir aber mit den Mitbewerbern? Die haben halt ordentliches Funding bekommen.
Kriegst du schon mal FOMO dann, ne?
Genau, genau. Ja, ja. Und das ist schon eine Challenge. Damit muss man umgehen. Und das ist nicht so einfach.
Was hilft dir dabei? Also ich kenne das ja. Jeden Tag wie so eine Sinuskurve ist mir nicht fremd. Was hilft dir?
Also ich habe, wenn du mich vor 4 Jahren gefragt hättest, hätte ich nur mit den Augen gerollt. Aber ich habe wirklich angefangen zu meditieren. Und das hilft mir total. Also das ist wirklich ich kann es auch 15 Minuten machen zwischen Meetings und kann mein Mind eigentlich da wie so ein bisschen resetten und einfach positiv konditionieren. Am Ende geht's darum, weil diese Unsicherheit, wenn man mal ehrlich ist, diese Unsicherheit, dass jetzt irgendwas Schlechtes passiert, dass man diese FOMO, das sind ja einfach nur Ängste.
Ja.
Ängste für die Zukunft. So, die Zukunft weißt du aber eh nicht. Ne? So, die kommt, wie sie kommt. Und du kannst natürlich im Hier und Jetzt beeinflussen. Nur im Hier und Jetzt mit Angst da zu sitzen, hilft dir natürlich sicherlich nicht für einen möglichen Erfolg in der Zukunft. Angst kann so ein gewissen, so ein gewisser Treiber sein, viel zu arbeiten und nichts zu vergessen und so. Aber in the long run funktioniert es nicht. Und über die Meditation versuche ich mich, und klappt natürlich auch nicht immer, muss man auch realistisch sein, aber versuche ich mich halt wirklich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, was will ich jetzt machen, und der Rest kommt dann schon von alleine.
Ja, also ich glaube, wichtig ist so dieses Gedankenkreis einmal aufzuhalten, oder?
Genau, weil eine Negativspirale, die dann losgeht.
Oder du fängst halt an, dir im Kopf so 10.000 Szenarien irgendwie zurechtzubauen, die wahrscheinlich eh nicht eintreten werden. Aber wie du sagtest, keiner kann in die Zukunft gucken, weder der beste Investor noch der beste Founder, oder?
Genau, und da ist natürlich meine Generation, wir sind ja bekannt dafür, diese Szenariendenker zu sein. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, und das so denke ich auch viel, ne? Also Best, Worst Case, Mid-Case-Szenario, was passiert, wenn das jetzt passiert? Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Was ist das Beste, was uns passieren kann? Bis zu einem gewissen Grad hat mir das auch geholfen, dieses Worst-Case-Szenario so ein bisschen die Angst dazu nehmen, zu sagen, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Mhm. In meinem Fall ist, das mit der Company klappt halt nicht, und dann arbeite ich halt wieder als Anwalt.
Mhm. Ja.
Ja. So what? Ja, also ich meine, das geht natürlich auch. Aber du beschäftigst dich halt trotzdem mit negativen Szenarien, und das versuche ich eigentlich weitestgehend zu verhindern. Und da hilft es mit dem Meditieren eigentlich super cool. Und wichtig ist halt auch, das ist halt nicht so ein, da geht es jetzt nicht um einfach nur positives Denken, weil das kann natürlich auch zu einem Problem führen, dass man auch Probleme und Challenges einfach nicht angeht, wenn man sagt, es wird schon gut gehen. In die Falle darf man natürlich nicht tappen.
Ja.
Aber darum geht es nicht, sondern einfach, wie du schon sagst, diese Gedankenspirale, das Karussell, da ein bisschen zu unterbrechen. Ne?
Ja, absolut. Und ich meine, ich habe das Glück mit meinem Co-Founder, der tickt wirklich so. Ne? Also der macht wirklich diese Szenarienanalysen, wo ich dann manchmal sage, ja gut, okay, ja, mir ist bewusst, wir brauchen die, aber Christian, du weißt auch, wenn irgendwas jetzt eintritt, wird man sich irgendwo dann auch, wie nenne ich es manchmal so ein bisschen auch durchwursteln dann halt, ne? Irgendwann, du machst es dann einfach und du wirst dann wahrscheinlich nicht diese Szenarioanalyse jetzt aus der Schublade holen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber ich bin natürlich vollkommen bei dir, du brauchst beides, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig, und du brauchst auch irgendwo ein inneres Gleichgewicht dann auch, ne?
Total.
Sonst zerreißt es dich.
Ist witzig, weil mein Co-Founder ist auch, das ist lustig, weil ich bin aus der Kanzleiwelt, wenn ein Problem kommt, will ich immer Aktion. Also für mich ist das Thema Aktion, das machen, wie lösen wir das Problem? Ja. So wurde ich konditioniert. Und Olaf, mein Co-Founder, das bewundere ich wirklich bei ihm, wenn da wirklich ein Challenge ist, ein Problem ist, der wird auf einmal dramatisch ruhiger. Zumindest nach außen. Ich weiß natürlich, in ihm brodelt es auch. Ja. Aber nach außen wird er total ruhig, entspannt und fokussiert. Und das färbt natürlich auf die anderen ab, ne? Also auf die anderen Entwickler. Und da ist er in so Krisensituationen, ist er da schon so ein Fels in der Brandung, der, und ich weiß, ich kenne ihn lange genug, ich weiß, in ihm brodelt es auch.
Ja.
Und es stresst ihn auch. Aber er hat dann so eine ruhige Art und sagt, okay, lass jetzt einfach das Problem lösen. Das sind die Schritte. Und dann geht auch komplett die Emotionalität raus. Also das versuche ich mir mal ein bisschen abzugucken.
Aber das ist wichtig, dass man das weiß, dass es in ihm brodelt, weil zwischen Christian und mir ist es ähnlich. Ne? Christian ist halt so der Extrovertierte, ich bin eher so der Introvertierte. Und genau, wenn es dann problematisch wird, dann werde ich auch ganz in mich gekehrt. So, ne? Fokussiere mich nach innen, was natürlich den Gegenüber dann triggern kann. Weil er sagt, wir müssen doch jetzt was machen, ne? Wir müssen jetzt sofort loslegen. Und dann sitzt du so ganz ruhig da und wirkst so stoisch. Ist aber gut, dass du es dann weißt. Ne?
Ja, aber da musst du ja auch erst hinkommen. Ne? Also wir hatten am Anfang auch genau in den Situationen den einen oder anderen Clash miteinander.
Kenn ich, klar.
Und wir wissen natürlich auch, wie der andere den anderen triggern kann. Also das ist ja, man kennt sich so gut, aber ich glaube, das haben wir über die Zeit echt sehr, sehr gut hingekriegt, um halt auch die Akzeptanz zu haben, dass ich weiß, er wird ruhig und das ist ja auch ein Asset, dass er ruhig wird. Und meine anfängliche Interpretation, da passiert nichts oder da passiert zu wenig für mein Gefühl, das ist natürlich falsch und eine reine subjektive Empfindung von mir, aber das haben wir ganz gut hingekriegt, glaube ich.
Das Dilemma. Pascal, ich habe das große Privileg, dass ich mir Gäste einladen kann, mit denen ich so aus meiner Sicht so gerade aktuelle Herausforderungen besprechen darf, vor denen ich stehe. Ne? Also dieses klassische Dilemma. Und bei uns ist es gerade so, und du hast es vorhin so einen Nebensatz angesprochen, dass du als Tech-Anbieter dazu hinkommen musst, Prozesse 100% end-to-end to own. Sonst fährt es gegen die Wand. Und genau aus dieser Welt komme ich. Wir haben vor einigen Jahren mal so eine Buchhaltungslösung angeboten, ne, die wir dann in die Steuerkanzleien reingeworfen haben und gesagt haben, nutzt das doch. So, da war die Akzeptanz immer so mittelgut. Dann habe ich angefangen, richtig viel Kohle so in Enablement-Workshops zu machen. Hab versucht, die Leute in den Kanzleien weiterzubilden. So, das hat dann so punktuell mal kurz einen Peak gegeben, der Akzeptanz, und dann ist es wieder so abgeflacht. Und jetzt haben wir, vor ein paar Monaten haben wir ein Unternehmen akquiriert, was genau das macht, die Buchhaltung wirklich 100% jetzt zu übernehmen für Kanzleien. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die natürlich sagen, Moment mal, jetzt nehmt ihr uns die Buchhaltung weg. Das ist ein Großteil der Wertschöpfung bei uns in der Kanzlei. Und ich dann aber sage, ja gut, das machen wir jetzt, aber stellt euch mal vor, in 3-4 Jahren wird es aufgrund KI, aufgrund der Entwicklung, dieses Thema vermutlich eh nicht mehr in der Breite geben. Sprich, wir sind jetzt in der Phase, wo wir aus Partnern werden jetzt teilweise auch, ich will nicht sagen Wettbewerber, aber wir ziehen uns aus dieser ehemaligen partnerschaftlichen Ebene zurück und sagen dann, das hast du ja vorhin auch gesagt, ihr könntet euch jetzt auf Themen fokussieren, die komplett in eurer DNA liegen. Beratung. Wir geben euch die Daten und ihr könnt jetzt beraten. Aber du bist ja, wenn du das machst, bist du ja auch dabei, die Leute so ein bisschen so zu transformieren, quasi aus deiner Sicht. Und natürlich wehren die sich dagegen. Das ist so ein gewisses Dilemma, vor dem ich in der Tat gerade stehe und mich frage, na, wie bringe ich da Momentum rein?
Boah, das ist der heilige Gral, glaube ich.
Ja, absolut, deswegen bespreche ich das mit dir.
Also, es gibt ja ich weiß nicht, ob the Law of Diffusion in Innovation, dass diese Normalverteilung, die unterscheidet die Leute nach Risk-Taker, Early Adopter, dann die First Mover, dann die Follower und dann die Laggards hinten raus, die noch nicht mal mehr vom Internet überzeugt sind, ja, dass sich das durchsetzt. Und ich glaube, es klingt immer so ein bisschen einfach, aber ich glaube, man kann es wirklich so runterbrechen. Ich muss, wenn ich jetzt in der Kanzlei bin und diese Transformation anstoßen will, muss ich in der Kanzlei mir die Early Adopters suchen. Und die werden die First Mover inspirieren. Und wenn die First Mover dann auch inspiriert sind, dann kommen dann die Second Mover, die Follower. Und so hast du dann so eine Welle, die du da anstoßt. Ich vergleiche das immer bei einer Kanzlei, ich sage jetzt nicht den Namen der Kanzlei, ja. Da ging es um das Thema Nutzung von LinkedIn für Mandantenakquise, wo eigentlich die Kanzlei gesagt hat, so, liebe Partner, wäre ganz schön, wenn ihr einen LinkedIn-Account hättet. Da gab es viele Partner, die gesagt haben, was ist das für ein Quatsch? Ja? Also brauche ich nicht, ist ja Social Media.
Ja.
Bis, und da waren ein, zwei junge Partner, die das einfach Bock drauf hatten, ja, und sagen, hier finde ich cool, lass uns mal machen, das dann mit dem Business Development und Marketing was echt Cooles gemacht haben und hatten auf einmal zwei Mandanten akquiriert, nur über LinkedIn-Posts.
Ja, dann standen wahrscheinlich plötzlich die im Rampenlicht, ne? Und die alten,
ja, ja, klar. Gesagt, hey. Ja, ja, klar. Und auf einmal kam dann die First Mover, oh, interessant, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja, das geht ja, also das ist ja interessant, ne? Ja. Und so, und das Interessante ist ja, die Early Adopter oder die Risk-Taker am Anfang, die wussten ja auch nicht, ob es funktioniert. Mhm. Und die musst du in der Organisation identifizieren. Die versuchen wir auch zu identifizieren, wenn wir mit Kanzleien oder Rechtsabteilungen sprechen.
Ja.
Weil das sind idealerweise unsere Ansprechpartner, unsere Ambassadors sozusagen, genau, für das Thema Innovation. Und aber umgekehrt, das sage ich auch immer zu den Kanzleien, umgekehrt müsst ihr es natürlich auch so machen mit euren Mandanten. Ihr müsst jetzt mit einer innovativen Legal-Tech-Lösung, die Mandanten-Facing ist, müsst ihr jetzt nicht versuchen, von Anfang an das an den gesamten Markt auszurollen. Der Aufwand ist zu groß, ihr werdet so viel Skepsis ernten. Jeder, wie du sagst, jeder wartet doch drauf, dass da irgendein Fehler passiert. Ja. Und dann wird es begraben. Du musst dir zwei, drei Mandanten suchen, wo du weißt, das sind die, die finden sowas cool. Das sind die, da ist der Head of Legal oder wer auch immer bei den Mandanten sitzt, der ist ein bisschen innovativ, findet sowas spannend und der verzeiht auch dann die Fehler, weil er ein Risk-Taker, ein Early Adopter ist und einfach den Vorsprung haben will vor seinen Mitbewerbern. Und mit den Success-Stories kann man da einfach weitergehen. Ich glaube, das ist der größte Schlüssel und ich kann jedem nur raten, versucht es erst gar nicht, die Masse zu überzeugen.
Ja, zumal du hast ja auch gerade beschrieben, das ist ja quasi so ein doppeltes Dilemma. Du musst, sag ich mal, die Leute in der Kanzlei überzeugen und dann müssen die noch ihre Mandanten überzeugen.
Genau.
Ja, weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja der Mandant, der den Spaß zahlt, der vielleicht auch das Tool irgendwo entweder sehr sichtbar oder auch indirekt eben nutzt und die musst du ja auch noch überzeugen. Und wenn der in der Kanzlei nicht überzeugt ist, wie soll der denn den Mandanten abholen? Ja,
ganz genau.
Also da habe ich schon so viel, sag ich mal, Marketingbudget verbrannt damit und insofern wäre meine letzte Frage an den Punkt, wie identifizierst du die Leute? Machst du das, indem du ja selber auch Vertrieb machst und das spürst, merkst oder wie?
Ja, das ist, wir hatten letzten Webinar, da hat das genau jemand gefragt, wie identifizierst du die Leute, die diese Early Adopter sind? Ja. Da habe ich jetzt auch noch keine perfekte Antwort für.
Bauch.
Das ist, genau, am Ende ist es ein Bauchgefühl. Für mich sind es zumindest in meiner Peer Group sind es oftmals die auch andere Tech-Lösungen einfach mal ausprobieren wollen. Ja. Also jetzt mal ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt 10 potenzielle Kunden hätte und in einem Workshop oder so und ich würde die mal fragen, wer von euch hat schon mal eine VR-Brille aufgesetzt, was ja komplett nichts mit unserem Business zu tun hat und da gehen 3 Hände hoch, da weiß ich genau, das sind meine Kollegen, die muss ich, weil die einfach offen sind, spannende Dinge, also neue Technologien auszuprobieren.
Ja.
Und diejenigen, die dann im Workshop sagen, naja, so ChatGPT habe ich zwar schon mal probiert, aber das ist ja eh alles falsch. Da weiß ich, den kann ich nicht überzeugen. Da muss ich seinen Kollegen, der Interesse hat an dem Technologiekram, den muss ich mitnehmen und der schafft es dann, seinen Kollegen zu überzeugen, aber ich schaff's nicht.
Also kann ich absolut unterstreichen. Auch, ich merke es auch in den Vertriebsgesprächen jetzt, wovon ich auch abgerückt bin, ist zu sagen, ne, also das wird alles komplett auf Knopfdruck automatisiert funktionieren. Ne? Also ich glaube, die Erwartungshaltung darf man eh nicht machen. Und dann merkst du ja, wenn Leute, sag ich mal, an der Stelle abschalten und du hast dann aber auch Leute, die springen genau darauf an, ne? Weil es genau deren Pain war, die aber nicht aufgeben wollen. Und insofern kann ich das absolut unterstreichen. Und was man auch von außen aus sehen kann, ist, ich meine, so, du hast vorhin LinkedIn angesprochen, das ist ja so ein bisschen so die Welt der Leute, die sich so als die Perfektionisten und Thought Leader, was auch immer, so darstellen wollen. Und ich habe zumindest so in meiner Steuerwelt auch so Leute identifiziert, die auch offen und ehrlich über Fehlerkultur sprechen, sagen, ne? Ich habe KI eingeführt, hat nicht funktioniert, ich mache trotzdem weiter, weil ich habe es falsch angegangen. Ne?
Ja, das ist wichtig und das ist immer bei den Anwältinnen und Anwälten so ein bisschen das Thema, kann ich offen zugeben, es ist ein Fehler passiert. Ne? Weil im Anwaltsbereich habe ich natürlich jederzeit einen Fehler, Haftung. Ne? Das ist ein Haftungsrisiko und das verstehe ich ja auch. Das ist ja, ich sage auch nicht, ihr müsst Innovation machen und Fehlerkultur einführen und ruft doch gleich mal die Versicherung an und sagt, die nächsten 6 Monate könnte was kommen. Ja. Ja? Darum geht's nicht. Und deswegen ist aber umso wichtiger, auf Mandantenseite den Early Adopter zu identifizieren, weil das ist ja genau der den Fehler auch akzeptiert im Zweifel, wenn er dann kommt. Und dann hilft natürlich, wie du auch schon gesagt hast, dieses Managing Expectations, halt eben zu sagen, es ist halt nicht alles, ja, es wird halt nicht 100% funktionieren. Wir haben zum Beispiel bei uns im Tool, das ist eigentlich gerade für die es nicht unbedingt die Zeit haben und auch so ein bisschen die Fantasie fehlt, haben wir eine Funktion, wo du über Prompting dir deinen Workflow und Prozess erstellen kannst. Das heißt, ja, die KI baut dann den Entscheidungsbaum und das ist natürlich ziemlich cool, weil du gibst den einen relativ schmalen Prompt und durch den ganzen System Prompt dahinter steht, wird da echt was Brauchbares draus und da erzielt man schon mal einen Wow-Effekt. Aber anstatt, dass ich jetzt dann sozusagen dann nichts sage und sage, easy, und guck mal, wenn du da 5 andere Sachen machst, so einfach ist es, sondern da sage ich immer, okay, aber jetzt ist natürlich trotzdem deine Aufgabe, da reinzugehen und das zu verifizieren. Was hat die KI da gemacht? Weil die KI macht Fehler, die KI übersieht Dinge, die KI hat Trainingsdaten, die nicht aktuell sind, was, you name it, also was auch immer, welche Probleme, halluziniert, was auch immer. Und deswegen ist es halt unfassbar wichtig, auch für die Anwälte zu verstehen, was da passiert. Ich wurde auch immer schon mal gefragt, muss ich als Anwalt programmieren können? Nee, ja, natürlich nicht. Aber du musst doch nicht verstehen, wie man Large Language Modell trainiert. Aber du musst zumindest verstehen, was sind sozusagen die funktionalen Boundaries. Also wenn ich jetzt ein REC-Modell habe und da irgendwie 100 Policies hochlade und über so diese Similarity Search verwende, muss ich halt verstehen, warum kriege ich ein beschissenes Ergebnis, wenn mein Prompt ist, an was muss ich mich halten? Und ich kriege ein sehr gutes Ergebnis, wenn ich sehr detailliert eine Frage stelle, spezifisch, und die Antwort ist auf einmal gut. Und das, finde ich, das müssen wir verstehen, warum das so ist, und dann eben auch die unterschiedlichen, um dann die unterschiedlichen Technologien auch bewerten zu können.
Ja. Pascal, genau das tragen wir beide jetzt in unsere Märkte. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.